So, meine Lieben, guten Morgen, alle zusammen. Man merkt so ein bisschen, dass die Reihen leer geworden sind. Ich nehme an, viele in den Urlaub gegangen oder viele haben vielleicht in den Predigtplan geschaut und gesehen, dass ich heute predige. Ich hoffe natürlich nicht. Ich hoffe, dass es Ersteres ist. Wir beschäftigen uns heute wieder mit dem Römerbrief, Folge 8 schon. Ich glaube, das habe ich... Wann haben wir angefangen? Ich glaube vor einem Jahr. Jetzt sind wir bei Folge 8 mit dem Titel Der Zorn Gottes und dem Untertitel Die Abwärtsspirale des Menschen. Die Abwärtsspirale des Menschen. Das können wir gut gleich in diesem Text sehen. Das werde ich nachher aufgreifen. Wir haben ja dieses erste Kapitel des Römerbriefes in so drei Bereiche, drei Abschnitte aufgeteilt. Verse 1 bis 7, die Anrede und der Segenswunsch des Paulus, er stellt sich dort vor. Verse 8 bis 17, Anlass und Absicht des Briefes, also warum Paulus überhaupt diesen Brief schreibt. Und der dritte Teil, und da sind wir jetzt, und da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger sein, Verse 18 bis 32, das Gericht Gottes über die Menschheit. Schlagt genau mit mir den Römerbrief auf. Wir lesen heute die Verse 18 bis 25, Römer Kapitel 1, die Verse 18 bis 25. Der Fokus liegt aber auf den Versen 21 bis 23. Ich blende mal hier den Text ein. Das ist doch recht viel, aber ich denke, man kann es noch lesen. Ab Vers 18, da heißt es, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von der Schaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden. Damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie, Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Toren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie hingegeben in den Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden, die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, anstatt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Das Evangelium ist ja bekanntlich die frohe Botschaft. Es ist eine Botschaft, über die man sich freuen kann. Warum dürfen wir uns über dieses Evangelium so freuen? Nun, weil hier der Römerbrief sagt, dass es eine Kraft ist zur Rettung. Das haben wir in Vers 16 einmal behandelt. Es ist Gottes Kraft zur Rettung. Und wenn wir uns der Tatsache bewusst werden, vor was wir eigentlich gerettet werden, dann werden wir umso dankbarer. Wir halten diese Botschaft des Evangelium hoch. Welche Botschaft? Diese. Jesus kam in diese Welt, um für dich und für mich den Zorn Gottes am Kreuz zu tragen. Er hat diesen Zorn, wenn man so will, absorbiert, damit du und ich nicht in Ewigkeit unter diesen Zorn kommen. Über diesen Zorn Gottes haben wir das letzte Mal schon in den Versen 18 bis 20 gesprochen. Aber wir haben gesehen, Gott zürnt. Gott zürnt. Gott ist zornig. Gott ist nicht sauer in dem Sinne oder er bekommt jetzt nicht so einen Wutausbruch, den er nicht kontrollieren kann. Das passiert vielleicht eher bei uns Menschen, so in der Familie, im privaten Leben. Aber wenn Gott zornig ist, dann ist es ein Ausdruck seiner Heiligkeit und seiner Gerechtigkeit. Ja, also sein Wesen verlangt es, zornig zu sein. Hier in dem Kontext über die Menschen. Ja, wir könnten auch sagen, der Zorn ist eine Reaktion auf unmoralisches, sündiges Verhalten. Ja, es ist somit ein berechtigter Zorn. Es ist ein begründeter Zorn. Es ist ein nachvollziehbarer Zorn. Es ist kein willkürlicher Zorn. Ihr kennt diese Frage, die so oft gestellt wird. Warum passiert so viel Leid in dieser Welt? Wie kann ein liebender Gott das alles zulassen? An so einen Gott kann ich nicht glauben. Aber wisst ihr, hierbei ist es wichtig, dass man die richtige Perspektive für dieses ganze Leid, für dieses ganze Dilemma hat. Anstatt Gott anzuklagen, anstatt ihm Vorwürfe zu machen, müssen wir ihm danken, dass er nicht noch Schlimmeres zulässt, dass er noch so geduldig ist mit uns Menschen, dass er langsam ist zum Zorn. Sonst müsste er uns sofort aufreiben und es wäre auch gerecht. Gott offenbart sich Mose in 2. Mose 34, 6. Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit. Das ist eine gute Nachricht. Gott ist langsam zum Zorn. Aber der Zorn, er kommt. Auch wenn er geduldig ist und ihn lange zurückhält, der Zorn kommt. Er kommt bereits schon hier auf Erden. Und dann in Ewigkeit. Der Grund für diesen Zorn hier im Kontext, der liegt darin, dass Gott diese, so heißt es hier in dem Text, Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit des Menschen sieht. Er sieht, was der Mensch hier treibt. Ja, er lebt gottlos, der Mensch. Er lebt ungerecht. Und das zeigt sich dann in allen möglichen Facetten. Ja, das sind ja sehr breit gefächerte Begriffe, die sehr viel beinhalten. Ich denke aber auch, dass hier in diesem Kontext diese Ungerechtigkeit und diese Gottlosigkeit sich auf etwas Bestimmtes, auf etwas Konkretes bezieht und nicht nur allgemein dasteht. Und zwar, dass der Mensch die Wahrheit unterdrückt. Ihr wisst das noch mit dieser Federung. Er presst die Wahrheit runter und er beraubt Gott der Ehre. In dieser Weise zeigt sich Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Ungerecht, weil es falsch ist, die Wahrheit zu unterdrücken. Und gottlos, weil Gott nicht geehrt wird. Das sehen wir dann auch gleich in den Versen, die wir behandeln werden. Und Gott zürnt darüber. Gott zürnt darüber. Er hat nämlich dem Menschen etwas offenbart. Der Mensch, er erkennt anhand der Schöpfung, anhand von dem Gemachten, er erkennt, dass es einen Schöpfergott gibt, dass jemand dahinter steht, der das alles gemacht hat. Ja, es ist nicht so, dass der Mensch irgendwann diese Erkenntnis bekommen könnte. Nein, er hat diese Erkenntnis. Er besitzt dieses Wissen. Gott hat es ihm offenbart. Ich will euch mal was zeigen hier. Das habe ich gestern noch gemalt und dann abfotografiert. Nein, so talentiert bin ich nicht. Aber schaut mal, was ist dort zu sehen? Es gibt unter den Theologen gibt es dieses Bild, diese Analogie, dass der Mensch durch diese Welt geht. Er geht durch diese Welt und ja, als würde er durch so eine Art prachtvolles Theater gehen. Ja, das sieht man hier im Hintergrund. Und in diesem Theater sind lauter Beweise Gottes zu sehen in der Schöpfung. Ja, die Schöpfung, sie zeigt mit dem Finger auf den Schöpfer. Aber dem Menschen sind die Augen verbunden. Er sieht es nicht. Ist das eine richtige Analogie? Ist das das richtige Bild? Wir wissen, wenn es um das Evangelium geht, wenn Menschen das Evangelium hören, so sagt die Schrift, dass die Menschen blind sind. Es heißt in 1. Korinther 2,14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Vielleicht noch eine weitere Stelle, 2. Korinther 4. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit, also Satan, die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Also hier hören wir eine Blindheit raus. Aber ist der Mensch blind, den Schöpfergott zu erkennen durch die Schöpfung? R.C. Sproul, er sagt dazu Folgendes, hört mal. Der Gedanke hinter dieser Analogie, also hinter diesem Bild ist, dass das Licht, wie hell es auch sein mag, niemals zum Menschen durchdringt, weil seine Augen verbunden sind und er dadurch gleichsam blind ist. Paulus macht hier jedoch deutlich, dass es nicht nur eine Offenbarung gibt, die von Gott ausgeht, sondern dass diese in das Denken der Menschen eindringt, sodass sie eine wirkliche Gotteserkenntnis erhalten. Das heißt ganz einfach gesagt, der Mensch, er erkennt Gott, er ist nicht in dem Sinne so blind, wenn es um die Schöpfung geht. Um das Evangelium ja, um die Schöpfung nicht. Er sieht, dass hinter dieser Schöpfung ein Gott steht. Gott hat es ihm offenbart. Wir sehen es hier im Text, wird es deutlich gesagt. Auch selber, wenn der Mensch es vielleicht nicht wahrhaben will. Keiner kann sich somit rausreden. Keiner hat eine Ausrede. Keiner hat eine Entschuldigung. Ja, du kannst dich nicht entschulden, weil du hast Schuld. Warum? Weil du Offenbarung bekommen hast. Ja, Offenbarung anhand dieser begrenzten Offenbarung, nämlich dass es einen Schöpfergott gibt, wird der Mensch gerichtet. Auch wenn, gut aufpassen, auch wenn er das Evangelium noch nie in seinem Leben gehört hat. Noch nie. Das war unser letzter Stand. Da sind wir stehen geblieben. Bisschen eine längere Einleitung, aber ich wollte euch abholen. dass wir da ein richtiges Verständnis haben. Und jetzt lasst uns weitermachen mit den Versen 21 bis 23. Da geht's weiter. Da heißt es, weil sie, also die Menschen, Gott kennend, hier steht es wieder, Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Also nochmal, dass wir das kristallklar vor Augen haben. Der Mensch erkennt auf einer gewissen Ebene, kennt er Gott. Er kennt ihn nicht als dreieinigen Gott. Er kennt ihn auch nicht als ein Gott, der seinen Sohn gesandt hat, um für uns am Kreuz zu sterben. Dazu reicht die Schöpfung nicht, diese allgemeine Offenbarung, sondern wir brauchen spezielle Offenbarung und die haben wir in der Bibel, im Wort Gottes. Aber der Mensch begreift, dass Gott der Erschaffer der Welt ist. Er begreift, dass Gott sein Schöpfer ist. Aber was macht er jetzt mit dieser Erkenntnis? Was macht er mit diesem Wissen, mit dieser Wahrheit? Was macht er damit? Er unterdrückt diese Wahrheit. Er unterdrückt diese Erkenntnis. Und das zeigt sich dadurch, dass er die Anbetung Gottes verweigert. Er beraubt Gott seiner Ehre. Er gibt ihm keinen Dank. Er verherrlicht ihn nicht. Und das Interessante ist, der Mensch beraubt sich sogar seiner eigenen Bestimmung. Also wozu der Mensch eigentlich erschaffen wurde. Nämlich Gott zu verherrlichen, ihm zu danken, ihn zu anbeten. Wisst ihr, der Mensch ist nicht für sich selbst gemacht. Der Westminster Katechismus von 1647 sagt, What is the chief end of man? Also was ist das höchste Ziel des Menschen? Und dann heißt die Antwort, man's chief end is to glorify God and to enjoy him forever. Also des Menschen höchstes Ziel ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Ist gut, oder? Ist gut. Ich will das auch biblisch untermauern mit ein paar Versen. Hört mal, Römer 11. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, also auch der Mensch, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 1. Korinther 10, ob ihr nun esst oder trinkt oder egal was ihr tut, tut alles zur Ehre Gottes. Offenbarung 4, Vers 11. Du bist würdig, o unser Gott und unser Herr, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Und hier vielleicht noch ein aus Psalm 19. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet das Werk seiner Hände. Alles, die ganze Schöpfung, sie verherrlicht Gott. Sie hält ihn hoch. Sie macht ihn groß. Außer die Krone der Schöpfung. Die Krone, der Mensch. Er rebelliert. Er kommt seiner Bestimmung nicht nach. Anstatt Gott für das Wunder der Schöpfung zu danken, ihn zu ehren, entwickelt der Mensch, so haben wir es in dem Vers, er entwickelt unvernünftige, törichte, dumme Gedanken. Für dieses Wort Torheit, da steht hier Matteio, und es bedeutet so viel wie zu keinem Ziel kommen oder auch nutzlos. Also Menschen machen sich Gedanken, die in den Augen Gottes zu keinem Ziel kommen. Sie sind nutzlos, sie sind vergebens. sie sind nichtig, leer. Warum? Weil das Fundament weggenommen wird, weil Gott selbst aus dem Ganzen rausgenommen wird. Sie beseitigen ihn ja. Also wie können gesunde Gedankengänge, wie können gesunde Überlegungen entstehen, wenn ich die Substanz entferne, wenn ich den Schöpfergott aus all dem entferne und dann nachsinne? Wisst ihr, was das Ergebnis ist? Heute wird man sagen, man wird philosophisch. Man wird philosophisch. Man sucht nach anderen Gründen, nach anderen Erklärungsmöglichkeiten für diese Schöpfung und entfernt sich immer mehr und immer mehr von der Realität, von Gott selbst, von der Wahrheit. Das ist nichtig, das ist töricht. Lass es uns noch mal kurz festhalten, damit wir das alle verstehen. Das Grundproblem des Menschen ist nicht Unwissenheit. Es ist nicht Unkenntnis, sondern Weigerung trotz Erkenntnis. Der Mensch weigert sich, Gott anzubeten. Und ich glaube, weil er sich weigert, weil er diese Wahrheit Gottes verwirft, ja, weil er Gott selbst verwirft, ist die Folge, dass er Gedanken entwickelt, die sich halt nicht mehr auf der Wahrheit basieren, die philosophisch werden, die nicht mehr auf Gott basieren, sondern auf Lügen, auf eigene Spekulationen. Und weil der Mensch dann diese, ich sag mal, gottesfernen Gedanken hat, diese Überlegungen, wird sein, so heißt es hier, Herz verfinstert. Verfinstert. Was heißt das, dass das Herz verfinstert wird? Erstmal, woher kommen die Gedanken? Woher kommen die Überlegungen? Sie kommen aus dem Herzen. Sehen wir Matthäus 15, 19. Umso mehr die Menschen in diesem Denken leben, diese Gedanken pflegen und fördern, also diese gottesfernen Gedanken, diese so selbst so klugen Gedanken, desto mehr gelangen sie in eine Finsternis. Also dieses unverständige Herz, heißt es hier, dieses Herz ohne Einsicht, worüber sich ganze Zeit diese Gedanken drehen. Dieses Herz, es wird verfinstert. Das heißt, der Mensch, er manövriert sich in eine Lage, er kommt in eine Lage, wo er nicht mehr die Wahrheit sehen kann. Das ist die Folge, wenn man sich vom Licht entfernt. Die Finsternis nimmt immer mehr und mehr Überhand. Er bleibt in diesen törichten Gedanken fest gefangen. Er sieht die Wahrheit nicht mehr. Er sieht das Licht der Wahrheit nicht mehr. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Und das sehen wir heute in der Welt. Schaut mal, was Vers 22 sagt. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Toren geworden. Also, es ist ja ohnehin schon schlimm genug, nicht wahr? Es ist schrecklich genug, dass der Mensch die Wahrheit unterdrückt und Gott beseitigt. Gott verwirft, die Anbetung Gottes verwirft. Aber jetzt setzt er über seine Torheit noch eine Krone auf, indem er dabei glaubt, dass er so weise dabei ist, dass er so ausgeklügelt ist, so klug. Und dabei ist es genau das Gegenteil. Man könnte es anders ausdrücken, der Mensch bildet sich ein mit seiner eigenen Weisheit, mit seiner eigenen, ich sag mal, Philosophie, klüger, weiser zu sein als Gottes Offenbarung in der Schöpfung, die er dem Menschen gibt. Nein, der Mensch will das nicht. Geht man heute in diese moderne Wissenschaft, so fühlt man sich weise zu argumentieren, Gründe zu bringen, dass es keinen Gott gibt, sondern alles entstanden ist durch Zufall, durch aus dem Nichts, durch natürliche Prozesse. Aber die Schrift sagt, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Es ist närrisch. Hört man sich so dieses ganze philosophische Gedankengut an, ihr kennt berühmte Philosophen, Sokrates, Platon, Aristoteles, Immanuel Kant, Marx, Nietzsche, Voltaire. So hört sich angeblich alles so weise an. Und das mag vielleicht auch auf bestimmte Dinge zustimmen. Ich möchte da nicht alles verwerfen. Aber ich glaube, wenn es um die grundlegenden Fragen geht, woher komme ich? Wer bin ich? Warum bin ich überhaupt hier? Wohin gehe ich? So kommen keine zufriedenstellenden Antworten zusammen in dieser Philosophie, sondern sie verfallen alle der Torheit. Ich höre immer wieder Podcasts. Hört ihr Podcasts hin und wieder? So ein paar Interviews, ja, mit anderen Menschen, anderen Intellektuellen. Und ich höre die sehr gern. Also es sind wirklich hochgebildete, intellektuelle Menschen, die interviewt werden. Man stellt ihnen verschiedene Fragen und da geht es vor allem um dieses ganze Weltgeschehen. Was passiert hier in dieser ganzen Welt? Dieses ganze Geopolitische und dieser Krieg. Warum ist der Krieg da? Was sind die Gründe dafür? Was ist der Grund für unsere Politik heute, für unser Geld, Inflation und weiter und so weiter und so fort? Ja. Und dann höre ich mir das an. Und es hört sich wirklich gut an. Wirklich, das ist fundiertes Wissen. Da ist ein Fundament da, hochgebildet. Die wissen, wovon die reden. Die haben die Materie verstanden. Also nicht verwerflich, ja. Und dann, das finde ich interessant, der Interviewer, der stellt dann am Ende, manchmal auch am Anfang, stellt er immer eine Frage. Und dann sagt er, was ist denn für Sie der Sinn des Lebens? Und einerseits ist man irgendwie so erstaunt, was kommt da aus diesem Mund raus? Von diesen intellektuellen Personen, denke ich, die müssen es doch wissen. Die großen Fragen des Lebens, die müssen doch beantwortet werden, oder? Geopolitisch hin oder her. Aber was sind die großen Fragen des Lebens? Was zählt am Ende, wenn du stirbst? Diese essentiellen Fragen, die müssen doch beantwortet werden, oder? Oder lässt man sie einfach so im Raum stehen? Und dann kommen die Antworten. Und dann fasse ich mir manchmal so an den Kopf und denke, was sagt der da? Was sagt diese Person da, die gerade so viel Wissen und Kluges von sich gegeben hat? Es mir sind zwei Sachen noch eingefallen. Einer sagt, der hat so vieles so gut erklärt, ich war erstaunt. Und er sagt dann, ja, was ist der Sinn des Lebens? Und er sagt, ja, die gesamte Welt und unser Zusammenleben besser zu verstehen. Den Menschen besser zu verstehen. Was? Das ist der Sinn, das Zusammenleben besser zu verstehen? Ich habe mal einen anderen gefragt und er sagt, naja, die Gegenwart begreifen und nicht in der Vergangenheit bleiben, die kann man sowieso nicht ändern, auch keine Zukunftsängste haben. Nein, nein, die Gegenwart begreifen. Dann muss man sich, ja, dann begreif mal die Gegenwart, was wirklich Tatsache ist. Da kommen solche Phrasen, solche Sätze raus, wo man sich nur an den Kopf fassen kann. Das ist die Folge, wenn man die Wahrheit Gottes unterdrückt, sich weigert, Gott die Ehre zu geben. Die Gedanken werden leer, sie werden töricht, sie führen zu keinem Ziel. Die weltliche Weisheit wird zur Torheit in Gottes Augen. Paulus redet übrigens auch so über das Evangelium. Sehr ähnlich, so diese Wortwahl, das Vokabular. Er sagt, müsst nicht nachschlagen, aber hört mal zu, in 1. Korinther 1, 18, 20. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich wegtun. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Schulstreiter dieses Zeitlaufs? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Für die Menschen ist das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus, Torheit. Für uns Weisheit, Gottes Kraft, Gott sei Dank. Aus weltlicher Sicht sind wir die Törichten. Aus Gottes Sicht ist die Welt in Torheit. So bewahrheitet sich dieser Vers. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Tore geworden. Weiter geht's. Ich hoffe, ihr könnt noch. Ich habe eure Blicke noch, das heißt, ihr hört mir noch zu oder ihr tut so. Und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. In diesem Vers, da sehen wir, wohin diese törichten Gedanken, diese Überlegungen führen, nämlich dahin. Dazu Vers 23. Also das heißt, überleg mal, der Mensch, er sieht die Schöpfung. Die Schöpfung zeigt mit einem großen Finger, zeigt auf den Schöpfer Gott. Ja, was für eine Herrlichkeit da ist, was für ein herrlicher Gott dahinter steht. Und jetzt denkt sich der Mensch, nein, nein, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Es muss eine andere Erklärung dafür geben. Und er findet auch eine andere Erklärung. Und was macht er? Die Folge daraus ist, er nimmt diese Herrlichkeit des unverweslichen Gottes, ja, also unverweslich, das meint sowas wie Gott verdirbt nicht, Gott vergeht nicht, er nutzt sich nicht ab, er wird nicht zerstört, sondern er bleibt ewig, unverweslich. Er nimmt das, diese Herrlichkeit des ewigen Gottes, des unverweslichen Gottes, er nimmt sie und was macht er? Er verwandelt diese Herrlichkeit in das Gleichnis eines Bildes. So sagt er tauscht es aus. Guck mal, Vers 25 gibt es ähnlich wieder. Die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht, ja, und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, anstatt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Also mit ganz einfachen Worten, der Schöpfer wird gegen die Schöpfung eingetauscht. Das ergibt sich aus solchen Gedanken, aus solchen Philosophien. Das heißt, der Mensch, er erschafft sich ein Bild, das den Menschen oder Tieren gleicht und betet es an. Anstatt den Erschaffer anzubeten, macht sich der Mensch selbst zum Erschaffer. Und er betet das an, was seine Hände gemacht haben, was sein Werk ist. Der unsichtbare Gott findet hier keinen Platz. Wisst ihr, als ich hier die Vers 23 vor allem gelesen habe, vielleicht ist es jetzt euch auch so ein bisschen in den Sinn gesprungen, da ist mir sofort das Volk Israel eingefallen. Das Volk Israel. Gott geht ja mit dem Volk Israel in 2. Mose 20 den Bund ein, gibt ihnen das Gesetz, die 10 Gebote. Und dann lesen wir, kommt, schlagt mit mir mal kurz auf, 2. Mose 32. Das passt sehr gut, das ist auch zum Teil Thema im Teencamp. 2. Mose 32. Vers 1-4. Weil es gerade um diesen Götzendienst geht, das, was wir gerade gelesen haben, ja. Da heißt es, und als das Volk sah, dass Mose zögerte, vom Berg herabzukommen, da versammelte sich das Volk zu Aaron und sie sprachen zu ihm, auf, mache uns Götter, die vor uns hergehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Und Aaron sprach zu ihnen, reißt die goldenen Ringe ab, die in den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. Und das ganze Volk riss sich die goldenen Ringe ab, die in ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron, und er nahm es aus ihrer Hand und bildete es mit einem Meißel, also hier Menschenwerk, mit einem Meißel, und machte ein gegossenes Kalb daraus. Und jetzt schaut mal, was sie sagen. Und sie sprachen, das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Also das muss man erstmal verdauen. Das muss man sich mal geben. Ja? Ganz kurz, wir haben hier bei Israel nicht das Beispiel, dass Israel die Schöpfung anschaut und dann sagt, nein Gott, wir wollen dich nicht, wir beten was anderes an, sondern die haben sogar noch einen viel stärkeren Beweis als die Schöpfung. Nämlich, Gott greift übernatürlich in die Schöpfung ein. Ihr wisst das, ihr kennt die Geschichten, ja? Israel kann bezeugen, wie Gott sie durch die 10 Plagen aus Ägypten befreit hat, nicht wahr? Daniel hat darüber viel gepredigt. Froschplage, Mückenplage, Finsternis. Ja, das Wasser wird zu Blut. Und dann am Ende spaltet er das Meer. Israel geht durch und die ganzen Ägypter werden vernichtet in dem Meer. Und dann danach, während der Wüstenwanderung, versorgt sie Gott mit den Wachteln und mit dem Manna aus dem Himmel. Und letztes Mal hatten wir das Wasser, was aus dem Felsen springt. Gott greift übernatürlich ein. Es ist nicht so, was wir in der Schöpfung beobachten, das passiert nicht. Wasser springt nicht aus einem Felsen. Dort war es so. Also sogar noch ein viel stärkeres Zeugnis. Gott ist da. Und was macht Israel? Überlegt, guck mal, was sie sagen. Ich lese nochmal Vers 4. Das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. All die Herrlichkeit Gottes, die er ihnen jetzt gezeigt hat, durch all das, durch diese ganzen Ereignisse, sie nehmen sie, sagen, nein, nein, Gott, nicht du, dir geben wir diese Herrlichkeit nicht, auch wenn du das alles gemacht hast, aber nein, nicht du, sondern diesem goldenen Stier, der Gras frisst, was mit Meißel zusammengebaut wurde. Der ist es. Der hat uns von allem befreit, aus Ägypten. Der hat uns versorgt. Blickt mal. Was heißt es? Die Herrlichkeit Gottes wird ausgetauscht. Hier in dem Fall in ein vierfüßiges Tier. So haben wir es auch im Text. Psalm 106, bekräftigt es nochmal, da heißt es, sie machten sich am Kalb, am Horeb und warfen sich nieder vor dem gegossenen Bild. Sie vertauschten den, der ihre Herrlichkeit war, gegen das Abbild eines Stiers, der Gras frisst. Sie vergaßen Gott, ihren Retter, der Großes getan hatte in Ägypten, Wunder im Land Hams, Furchtbares am Schilfmeer. So wird Gott ausgetauscht. Und das ist übrigens nicht so bei den Israeliten nur zu sehen, sondern auch bei den Heiden. Ich meine, in dem Kontext geht's ja um Heiden. Ja. Wir hatten ja gerade das Beispiel Israel aus Ägypten. Was meint ihr, welche Gottheiten wurden in Ägypten verehrt? Paulus fängt ja hier an mit dem, was sagt er, mit dem Menschen fängt er an. Ein Bild eines Menschen. Wer war dort Gott? Der Pharao. Der Pharao wurde als ein Gott betrachtet, der Sohn des Sonnengottes Ra. Was haben wir noch in der Geschichte? Römische Kaiser, nicht wahr? Augustus, Nero wurden zu Göttern erklärt und mussten als Divus, als göttlich verehrt werden. Wir haben moderne Vergötterung von Menschen. Viele hier, ältere Geschwister, die kennen das aus der Geschichte. In diesen totalitären Systemen, Lenin, Stalin, Hitler, wurden auch viele Skulpturen, Statuen angefertigt, verehrt in religiöser Ehrfurcht. Heute im Katholizismus, Mariologie, Maria wird verehrt, der Papst wird verehrt anstatt Christus. Menschen werden zu Gottheiten gemacht. Er sagt als zweites Vögel. In Ägypten wurde der Falke als Symbol des Gottes Horus verehrt, ein Himmelsgott. Es gab den Gott Ibis als Symbol des Gottes Tod, also ein Gott der Weisheit. Wir können auch solche heiligen Wesen wie zum Beispiel der Phönix oder die Eule der Athene, ja, die auch Weisheit verkörpern. Vierfüßige Tiere, sagt er, im alten Ägypten war der Stier, Apis, ein verehrter Gott. Genesha, ein elefantenköpfiger Gott, habt ihr vielleicht mal gesehen im Hinduismus. Körper, aber ein Elefantenkopf. Baal, der Bibel kennen wir das gut, ein Stiergott, der Karnainiter. Dann haben wir gehabt das goldene Kalb der Israeliten. In Indien heute, wisst ihr, heute die Kuh. Die Kuh wird als heilig angesehen, als heilig verehrt. Er macht weiter mit kriechenden Tieren. Die ägyptische Kobra als Schutzsymbol der Pharaonen. Kukulkan, eine gefiederte Schlange der Mayas. Nagas sind Schlangengottheiten im Hinduismus. Ich könnte euch die ganze Liste, man könnte die wahrscheinlich unendlich führen. Was ich nur sagen will, ist, der Mensch, er tauscht Gott aus gegen Götzen. Gegen einen, gegen viele. Er tauscht den Schöpfergott durch die Schöpfung aus. Wenn das keine Abwärtsspirale ist, was ist eine Abwärtsspirale? Der Mensch entwickelt sich nicht nach oben, sondern nach unten. Abwärts. Wenn man Gott ablehnt, abwärts. William MacDonald hat gesagt, der Mensch ist instinktiv religiös. Er muss irgendetwas haben, das er verehren kann. Interessant, gell? Wir sind keine neutralen Wesen. Wir beten immer an. Wir beten immer an. Die Frage ist nur, was oder wen? Kommt schon demnächst zum Schluss. Vielleicht bemitleiden wir diese Menschen aus der Geschichte und sagen, na ja, das war halt damals so, ja. Man hat halt damals sich vor Statuen niedergebeugt, niedergekniet, hat sie angebetet. Aber heute ist das ganz anders. Wir sind doch heute so aufgeklärt. Wir sind doch so modern. Nun, und es mag sein, hier in Deutschland, hier bei uns, dass wir nicht körperlich, ja, niederknien vor etwas. Aber unser Herz neigt sich doch den modernen Götzen. Ich will euch ein paar nennen, damit wir das ein bisschen greifbarer haben. Da gibt es auch wieder die Liste, es unendlich zu führen. Aber vielleicht findest du dich auch hier wieder und siehst, worin du die meiste Zeit verbringst, worum sich alles bei dir kreist, was du eigentlich anbetest. Vielleicht fällt es dir auch heute erst auf. Körperkult, ja, Fitness, Schönheitswahn, Muskeln. Der Mensch stellt sich selbst ins Zentrum und arbeitet daran, perfekt zu sein. Selbstverwirklichung, Karriere wird oft zum höchsten Lebensziel. Also der Wille des Menschen, er ersetzt Gottes Wille. Der Glaube an Wohlstand, als Lebenssinn. Ja? Also wenn ich nur genug Geld habe, bin ich glücklich und sicher. Shopping, Black Friday, Markenwahn, Luxusautos, Konsum ersetzt Gott. Smartphone als ständiger Begleiter, als Trostspender, als Zeitvertreib. Fußballspieler, Schauspieler, YouTube-Influencer werden auch als Halbgötter verehrt. Alles, was sie sagen, wird aufgesaugt und gemacht. Ich darf ja nichts verpassen. Sogar die Wissenschaft heute, sie ist gut. Sie ist wertvoll, aber wenn sie zum alleinigen Maßstab der Wahrheit wird, dann ersetzt sie Gott. Dann ist es nicht gut. Es wird ein Götze. Deine Philosophie, deine Religion, deine Ideologie, Astrologie, Wahrsagerei, was gibt es, die Horoskope, alles Mögliche. All das kann unseren Schöpfergott den Platz rauben, der ihm allein zusteht. Der Mensch wird religiös und verehrt in welcher Form auch immer seinen Götzen. Habe ich euch ein Bild? Das ist die Abwärtsspirale. Oben steht allgemeine Offenbarung. So entwickelt sich der Mensch, schaut mal. Allgemeine Offenbarung. Gott offenbart sich dem Menschen in der Schöpfung. Er bekommt die Wahrheit von Gott offenbart. Gott ist da. Was macht er? Ablehnung und Weigerung. Er lehnt diese Wahrheit ab. Er unterdrückt diese Wahrheit und er weigert sich, Gott anzubeten. Was ist die Folge? Ich habe es mal hingeschrieben, Gedankenverfall. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Er verfällt in törichte Gedanken, in nutzlose Gedanken, in leere Gedanken. Die haben kein Fundament, das ist nichtig. Und das Herz verfinstert. Er sieht die Wahrheit gar nicht mehr. Wird wie blind, weil er sich da hinein manövriert. Und wo endet das Ganze? Woher endet so ein finsternes Herz, solche Gedankengänge? Im Götzendienst, in welcher Form auch immer, egal wo. Der Mensch verehrt immer etwas. Und wenn es nicht der lebendige Gott ist, der Schöpfergott, dann ist es ein Götze. Dann ist es falsch. Völlig berechtigt ist deshalb Gottes Zorn, nicht wahr? Gott zürnt, ist begründet. Da sehen wir es. Es ist begründet. Wisst ihr, ich habe vorhin aus Psalm 106 gelesen, als das Volk sich dieses goldene Kalb machte, da heißt es dann, und da sehen wir die Reaktion Gottes, hört mal, und er gedachte sie zu vertilgen. Das ist begründeter Zorn. Das ist Zorn. Das ist das. Wenn nicht, Gott sei Dank steht es da, wenn nicht Mose, sein Auserwählter, in den Riss getreten wäre vor ihm, um seinen Grimm abzuwenden, dass er sie nicht vertilgte. Wir wissen, dass Jesus Christus der bessere Mittler ist, oder? Der wahre, der bessere, besser als Mose, haben wir im Hebräerbrief. Wir wissen, dass er der Auserwählte Gottes ist, so wie Mose hier. Und wir wissen, dass Jesus in den Riss getreten ist, um den Grimm, um den Zorn Gottes von uns abzuwenden. Benedikt Peters hat es mal folgendermaßen gesagt. Darum betete Mose ein wenig später darum, dass Gott ihn an des Volkes statt strafen sollte. Doch diesen Platz konnte der Mittler, also Mose, des alten Bundes nicht einnehmen. Ein größerer als Mose musste in den Riss treten und den Zorn Gottes auf sich nehmen, um so zum alleinigen Mittler zu werden zwischen Gott und den Menschen, um durch sein Sühneblut das Gericht von seinem Volk abzuwenden. Ich möchte jetzt hier zum Schluss kommen und dich hier fragen, wo stehst du? Weigerst du dich vielleicht bis heute, Gott zu danken, ihn zu ehren? Unterdrückst du vielleicht bis heute die Wahrheit, die er dir hier in der Schöpfung gibt, aber auch heute im Evangelium, in Jesus Christus offenbart? Gehst du vielleicht deinen Götzen in welcher Form auch immer noch nach und bist dir vielleicht heute erst dessen bewusst? Gott ruft dich heute. Er möchte Licht in dieses finstere Herz bringen. Und dieses Licht ist nicht die Sonne, sondern dieses Licht ist der lebendige Sohn Gottes, Jesus Christus, der für dich und mich in den Riss getreten ist, der dazwischen gegangen ist, ja ans Kreuz gegangen ist, damit du und ich nicht unter diesen Zorn Gottes kommen, unter diesen begründeten Zorn. Deshalb flieh zu ihm, glaub an ihn, denn, was sagt der Römerbrief? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Glaubt an ihn. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen zum Gebet. Ich mache dann das Abschlussgebet. Vater, du siehst uns, du siehst, wie wir Menschen sind. Herr, keiner kann sich hier auf seine Schulter klopfen, kann stolzieren und sagen, wir haben es begriffen, wir haben es gerafft, wir haben es verstanden, Herr. Nein. Herr, wir sehen, der Mensch, er verfällt in nichtige Gedanken und geht immer weiter weg von dir und meint doch, so schlau zu sein, Herr. Und so waren wir alle, meinen so weise zu sein, so klug. Wir haben es verstanden und doch sehen wir nicht, Herr, dass die alleinige Weisheit, Herr, in deinem Wort ist, Herr, in deinem Sohn ist, auch in der Schöpfung, Herr, weist sie auf dich hin. Herr, danke dir, dass du dich uns offenbart hast, dass du uns die Augen geöffnet hast. Vergib uns, vergib auch mir persönlich, Herr, wo ich diese Wahrheit unterdrücke, Herr, wo ich mir meine privaten, modernen Götzen suche, wo ich viel Zeit investiere und gar nicht bemerke, wie ich dich eintausche, wie ich dich austausche, auch als Christ. Herr, vergib mir. Groß ist die Schuld, groß. Herr, von uns allen ist die Schuld größer, als wir sehen können. Und das Kreuz, Herr, ist da und nimmt diese Schuld auf sich. Jesus, du nimmst es auf sich und du begleichst es, du tilgst es. Ich danke dir, Jesus, dafür. Danke dir, dass du diesen Weg gegangen bist. Danke dir, dass du uns nicht in dieser Dunkelheit gelassen hast. Amen.